über das eigene Leben zu erzählen und jemand hört dir dabei zu und spiegelt dir danach wieder, was du gelebt und erlebt hast und erschaffen hast. Das finde ich unglaublich.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Franziska zu. Sie erzählt von ihrer Begeisterung, neue Perspektiven und fremde Lebenskonzepte durch das Zuhören zu entdecken. Und eigentlich hört sie auch mir zu. So erleben wir durch das gegenseitige Hinhören, wie Verbundenheit und Nähe entsteht. Und wir beginnen, Zuhören zu reflektieren und erkennen, wie wichtig und heilsam Zuhören ist. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathie Schenker. Franziska, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wie immer am Anfang meine Frage, womit bist du da? Was ist das, was dich bewegt? Was ist dein Thema, das dir wichtig ist und mit dem du gerne einmal gehört werden möchtest?
Ich finde es immer wieder für mich spannend, festzustellen, wie viel man fürs eigene Leben lernen kann, wenn man sich mit anderen Menschen über deren Leben austauscht. So, das finde ich interessant. Sich am Leben und an den Geschichten von anderen Menschen zu spiegeln.
Also das, was dich begeistert und was du interessant findest, ist, dass anderen Menschen zuhören über ihr Leben und daraus dann zu lernen für das eigene Leben, indem man irgendwie also so Spiegelung hat und Referenzen für sich.
Ja, also ich habe in ganz verschiedenen Aspekten meines Berufes immer wieder mit Menschen zu tun, die aus ihrem Leben erzählen.
Aha.
Und ich finde es nicht nur spannend, den Menschen zu helfen, über ihr Leben nachzudenken und das in Worte zu fassen, sondern eben auch zu merken, was löst das in mir aus über mein eigenes Leben, über meine eigenen Ansichten? Wo gehe ich in Resonanz? Wo gehe ich in Dissonanz? Was hat das mit mir zu tun? Was eigentlich mit den anderen zu tun hat und umgekehrt? So, das finde ich eine ganz spannende Wechselwirkung.
Ah, okay. Das, was du spannend findest, verstehe ich, ist dieses Lernen und sich entwickeln durch dein Gegenüber, durch Menschen, denen du zuhörst und von ihren Geschichten zu hören. Okay, und das, was dich da bewegt, ist halt, dass du dich dann selber beobachten kannst, weiterentwickeln kannst, lernen kannst. Und ja, und was ist daran das, was dich begeistert?
Was mich begeistert, in fremde Lebenskonzepte einzutauchen, um zu sehen, wie man denn das Leben auch leben kann. Ich kenne ja ganz persönlich nur mein eigenes, weiß nur von meinem eigenen, wie sich das anfühlt. Und wenn ich anderen Menschen dabei zuhöre und sie dabei begleite, auf ihr Leben zurückzuschauen zum Beispiel, dann gibt mir das völlig neue Perspektiven, das Leben zu leben, was mir dann wiederum Impulse gibt. Und es zeigt mir so eine große Bandbreite an Möglichkeiten auf, wie das Leben gelebt werden kann, wie dieses Leben ausgeschöpft werden kann. Das fasziniert mich. Es geht sowas auf. Also diese Horizonterweiterung, über den eigenen Tellerrand rauszuschauen und ganz, 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 ganz konkret in fremde Leben einzutauchen, in schwierige Themen, in gute Themen, in freudige Themen. Wie meistert man Schwierigkeiten? Wie überwindet man Hürden? Wie feiert man Erfolge? Das gibt so ein großes, ja, so ein weites Feld von Leben.
Ja, also ich höre die Begeisterung für Vielfalt.
Ja, genau.
Und auch die Erweiterung des eigenen Horizonts durch die Erweiterung der verschiedenen Perspektiven und Konzepte und Wege, die Menschen für sich gewählt haben, wie sie ihr Leben meistern. Okay. Und wie bist du darauf gekommen? Wie hast du das für dich entdeckt?
Wie habe ich das rausgefunden? Also ich glaube, so dieses Menschen zuhören hat schon ganz früh begonnen. Als Kind gab es für mich nichts Schöneres, als irgendwie im Bett zu liegen abends. Meine Eltern hatten noch Besuch und ich habe durch die halb offene Türe rausgehört ins Wohnzimmer und habe dort diesen Stimmen gelauscht und diese Erzählung gehört und mir vorgestellt, worum geht's jetzt? Und versucht, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, vieles gar nicht verstanden, weil es halt Erwachsenengespräche waren. Also dieses Zuhören und irgendwie wahrnehmen, verarbeiten, das, ich glaube, das hat dort begonnen. Und später war ich so die, die im Ausgang als Teenager auf einer Bank sitzen konnte an der Bushaltestelle und dann kamen randständige Personen zu mir auf die Bank, haben sich neben mich hingesetzt und nach 2 Minuten waren wir im Gespräch und sie haben mir ihr Leben erzählt. Das habe ich noch so in Erinnerung als sehr prägend, so dieses Einsteigen in total fremde Lebenskonzepte. Das hat sich dann durchgezogen, dass mich diese Lebensgeschichten, Menschen interessiert haben, ich dann beim, also im Journalismus gelandet bin, mich da auch immer für eben für das ganz nah am Menschen interessiert habe. Später habe ich eine Gesprächssendung moderiert beim Schweizer Radio, wo es auch darum geht, einen Menschen eine Stunde lang in den Fokus zu stellen. Das waren berühmte, bekannte Persönlichkeiten, aber mich haben eigentlich die Unbekannten immer ein bisschen mehr interessiert. Oder es hat mich interessiert, bei den Bekannten halt so richtig hinzuhören, wer ist denn diese Person? Wie tickt die? Und gar nicht, es sollte gar nicht so um die Erfolge gehen und um die Meilensteine. Es sollte vielmehr um irgendwie darum gehen, so ins Herz zu schauen. Irgendwie. Ich kann es nicht anders sagen. Mir wurde damals der Übername gegeben, Schwester Franziska. Weil ich eben nicht, also wir waren so ein kleines Team, ein Viererteam, und dann gab es den Wadenbeißer, also der, der wirklich so sich festgeklammert hat, und ich will das jetzt wissen, und jetzt raus mit der Sprache. Und ich war immer die, die einfach auch die ganz einfachen Fragen gestellt hat. So, wie du auch gesagt hast vorhin im Vorgespräch, einfach so, warum ist das so?
Ja.
Wie geht's dir damit?
Ja.
Ja, so. Und das hat sich dann durchgezogen, also dieses Interesse am Menschen, bis heute, wo ich als selbstständige Audiobiografin mit Menschen über ihr Leben spreche, drüber nachdenke. Ja.
Also ein roter Faden, also das Zuhören als roter Faden in deinem Leben quasi.
Zuhören und Fragen stellen, ja.
Um zu verstehen wahrscheinlich. Ne?
Um zu verstehen, ja, um Einblicke zu bekommen.
Also was ich von dir gehört habe, ist auch, dass dich am Menschen das interessiert, was in dem Menschen, ich sag jetzt mal in dem Körper Menschen drinsteckt. Also nicht nur das, was im Außen ist, so an Erfolgen hast du gesagt, sondern vielmehr, was steckt hinter, ja, oder was für eine Person, was für ein Mensch steckt hinter den Erfolgen, was bewegt diese Menschen und wie geht es den Menschen, dass dich das interessiert hat und dass du das quasi schon als Kind intuitiv gemacht hast, indem du einfach, wenn du irgendwo saßt, die Ohren geöffnet hast, um zu hören, was die Menschen.
Ja, und ich finde es, ja, also das hast du richtig zusammengefasst. Und ich finde es aber auch spannend, und ich glaube, das sehen wir gleich, das habe ich von dir auch schon so gehört, dass es eben dann auch spannend wird, wenn Menschen im Gespräch das eigene Narrativ, die Narration über ihre eigene Geschichte, die sie so mit sich bringen, aufbrechen können oder neu erzählen können. Ich habe dazu spannende Erfahrungen gemacht. Ich war mehr als ein Jahrzehnt lang Produzentin eines Night Talks. Also in Deutschland kennt man Domian. Das war ein Schweizer Format.
Mit dem ich manchmal auch verglichen wurde schon.
Ja, es war ein Schweizer Format. Nachtwach hat das geheißen. Und da war ich im Regieraum und war der Knopf im Ohr, also die Stimme im Ohr bei der Moderatorin. Und dort gab es, die Idee war, man kann einfach anrufen und erzählen zu einem Thema. Und oft haben Menschen angerufen und hatten so die Idee von, ich erzähle jetzt diese Geschichte über mich. Und die Kunst der Moderatorin war dann damals, Fragen zu stellen, die eben plötzlich so die Menschen am Telefon haben innehalten lassen und sie plötzlich über Dinge nachgedacht haben, die bis jetzt gar nicht vorgekommen sind in dieser Erzählung, in dieser eigenen Erzählung über das Leben. Und das wird spannend, oder? Also wenn Menschen nach einem Treffen rausgehen und sagen, dass jetzt geht mir was auf, jetzt sehe ich Zusammenhänge.
Damit hast du mir quasi eine Brücke auch schon gestellt, weil jetzt bin ich, was mich jetzt interessiert, ist so eigentlich die Frage viel mehr. Also ich glaube, ich habe dich verstanden, auch wenn ich es noch nicht verbalisiert habe, hier und da habe ich es ja, aber was ich gerade viel spannender finde, ist jetzt so die Frage, du hast ja angefangen mit dem, du hast als Kind, Jugendliche im Laufe deines Lebens gemerkt, dass du dich für Menschen interessierst, ich vermute neugierig, interessiert, zuhörst. Und jetzt hast du ja den Punkt reingebracht, dieses, was eigentlich passiert, wenn ich als Mensch zuhöre mit mir, aber auch mit dem Menschen, dem zugehört wird, dass das für dich so das Spannende ist, habe ich gehört. Und dass ich dadurch, durch das Zuhören und miteinander in Verbindung, also für mich ist ja Zuhören auch dann in Kontakt, in Verbindung gehen, für beide oder alle, die am Gespräch betroffen sind, was verändert, aber auch für den, der gehört wird oder die.
Mhm.
Und das, so, das ist das, was dich eigentlich fasziniert, das zu entdecken.
Ja, und ich glaube auch, also je länger ich jetzt so auf diesem Gebiet arbeite und auch mein Feld erweitere, desto klarer wird mir noch, wie wichtig auch das eigene Erzählen und vor Zeugen erzählen über das eigene Leben, wie heilsam und wichtig das
Ja,
ist. Also so diese auf der Basis so der würdezentrierten Therapie, Dignity Therapy zum Beispiel, wo am Lebensende in einer geführten Rückschau aufs Leben das eigene Leben honoriert wird, wertschätzt wird.
Ja,
also was für eine sinnstiftende Kraft das haben kann, so über das eigene Leben zu erzählen und jemand hört dir dabei zu und spiegelt dir danach wieder, was du gelebt und erlebt hast und erschaffen hast. Das finde ich unglaublich. Und das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit schwerstkranken jungen Eltern Aufzeichnungen mache für ihre Kinder. Also das sind Menschen so in unserem Alter. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt das du bist. Ich denke so Mitte 40, denke ich. Anfang 40, gut. So, eben Eltern in unserem Alter mit einer unheilbaren Diagnose, die für ihre Kinder eine Audiobiografie hinterlassen, einen sogenannten Hörschatz. Das ist der Verein Hörschatz, der das umsetzt hier in der Schweiz. Und wenn ich da mit Menschen auf ihr Leben zurückschaue und merke, wie es denen danach geht, wie plötzlich ein Strahlen in den Augen ist, wie eine Genugtuung da ist, eine Erfüllung, eine Zufriedenheit. Das finde ich unglaublich. Also diese Kraft des Erzählens vor fremden Ohren. Also ich glaube, es braucht schon die Ohren dazu,
um
damit
diese
diese
Rückkopplung zu
Wirkung.
haben.
Genau, ja, genau.
Damit ich einfach merke, was. Also ich sage ja immer, wir sind soziale Wesen und deswegen macht die Rückkopplung etwas mit uns. Und wir haben in Deutschland gibt es ja riesengroß das Thema, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz auch so ist, mit Einsamkeit. Da gibt es richtig politische Programme, um was dagegen zu tun. Und da fehlt ja diese Kopplung. Aber ich möchte eine Sache nachfragen, weil ich habe dann meine Erfahrung zu, aber ich würde das gerne von dir hören, wie du das hast. Du hast ja gerade hervorgehoben, dass beim Zuhören oder beim Rekapitulieren, Reflektieren des Lebens, habe ich gehört, da ging es viel um Wertschätzung, Würdigung des Lebens, Anerkennen des Lebens. Was ist in deiner Erfahrung, was da auch noch wichtig bei ist, damit diese Qualität, die du beschreibst, entsteht? Oder ich komme auch mal, Ecke, was meine Erfahrung ist. Ich muss ja hier jetzt keine Ostereier verstecken in dem Sinne.
Ich kann dir auch meine Meinung sagen, bevor du das sagst.
Aber wie wir wollen. Also mein, ich glaube, das ist ja mein Prinzip, was ich auch beim Empathieschenker mache, worauf ich immer sehr achte. Und Empathie ist für mich Ausdruck dessen auch, dass wenn wir dann zuhören, das Leben nicht beurteilen oder verurteilen und bewerten, sondern anerkennen, so wie es war.
Ja, hätte ich jetzt auch gerade, wär auch mein Osterei gewesen, dass ich da ins Nestchen gelegt hätte. Ja, also dieses, das wertfreie Zuhören, das Wahrnehmen, das Anerkennen, einfach das auch Raum geben dafür, dass das stattfinden darf.
Ja.
Das finde ich extrem wichtig. Und da geht es gar nicht darum, dass das meinen Ansichten entsprechen muss, sondern ich frage dann vielleicht nach der Motivation. Ich habe so Beispiele. Also ich habe neulich eine Mutter getroffen, sehr, sehr gläubig, sehr religiös. Und zwar ihr immer wieder hat sie sich so ein bisschen dafür entschuldigt, hat gesagt, ja, es klingt jetzt vielleicht, ja, ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt so erzähle, aber mir gibt halt Gott in dieser Situation halt. Und dann habe ich auch gesagt, hey, also erzähl, es geht um dich, was dir wichtig ist, spielt keine Rolle, was ich denke.
Genau.
Und das finde ich so. Ich denke, wenn ich jetzt da eingestiegen wäre mit, ja, aber ich als konfessionslose Person, dann wäre diese Ebene gerade sofort ausgeknipst
gewesen. Weil damit wären wir ja schon latent in der Bewertung. Ne?
Genau.
Also, was ist richtig, was ist falsch, was die Leute dazu machen. Und du hast ja gerade erwähnt, dass was dich daran, ich vermute mal, begeistert und motiviert ist, dass dieses Zuhören und wertfrei Zuhören eine heilende Wirkung hat. Und ich glaube, wenn, sobald wir halt tatsächlich dann in die Bewertung, Beurteilung gehen, ist das quasi ja wieder weg und können ja sogar eher wieder retraumatisieren, Schmerzen, triggern und so weiter, dass die Leute zumachen und das gar nicht möglich wird, diese Berührtheit.
Genau.
Ja. Und ist, also diese Erfahrung in deiner Entwicklung über das zu neugierig zu hören als Kind, Jugendliche und dann hin zu, wo, was eigentlich möglich wird, wenn du den Raum öffnest für Menschen, dass sie sich mit dem zeigen dürfen, im Sinne von erzählen dürfen, wer sie sind, was sie sind, wie sie ihr Leben erlebt haben und damit einfach nur angenommen werden und gehört werden. Ich vermute, also wenn du das erlebst, was macht das mit dir?
Es schafft jedes Mal, also es öffnet mir das Herz so noch mehr und es schafft jedes Mal eine extreme Verbindung. So was ganz Tiefes, tief Gefühltes, ja. Und macht mich dankbar für diese Nähe, also für dieses Vertrauen, das ich da bekomme. Es trägt irgendwie, trägt mich das so durchs Leben. Ja. Ich glaube, ich kann es gar nicht anders beschreiben.
Du hast ja vorhin gesagt, dass das Zuhören ja wie so ein Spiegelbild ist. Also so kommt es mir gerade vor. Weil als Empathiechecker mache ich ja im Grunde das ähnlich oder fast, könnte ich sagen, fast gleiche, wie du es ja auch beschreibst in deinen Tätigkeiten. Und in dem, was du sagst, kann ich sofort andocken und sagen, ja, genau, so ist es bei mir auch, dass wenn ich zuhöre, mich macht das einfach glücklich, wenn ich diese Verbindung erlebe. Und ich finde es immer so magisch, dass das möglich ist. Und scheinbar in dem Moment wirkt es auf mich auch immer so leicht. Wenn der Raum da ist, der das ermöglicht.
Ja. Ja. Und ich glaube, also mir ist irgendwie noch spannend, dass gerade so in den letzten Tagen habe ich mir so Gedanken gemacht, auch über den Mut zu Pausen in Gesprächen. Also vielleicht können wir über das noch ein bisschen sprechen.
Ja,
Ich habe jetzt auch so gemerkt bei dir, das ist so, du nimmst dir die Zeit, um nachzudenken, bevor du eine Frage stellst. Ich selbst fühle mich nicht gestresst, wenn ich dir antworten muss. Und das ist so spannend, so als ich angefangen habe im Journalismus mit 21 Jahren, also vor 24 Jahren war das, da hatte ich so das Bild, das wurde mir, ich weiß nicht, ob mir das vermittelt wurde, ob ich das so gekannt habe aus den Medien, wurde mir so vermittelt, als Journalistin musst du immer auf der Hut sein. Also ein Interview führen ist wie wenn du wenn du auf dem Surfbrett stehst und eine riesige Welle auf dich zukommt. Du musst bereit sein und immer gerade eine Antwort parat haben oder die nächste Frage. Und das hat sich so verändert jetzt über die Jahre, dass ich eben auch so in dieser Schwester-Franziska-Rolle, die wir vorher schnell angetönt haben, dass ich da auch gemerkt habe, hey, in den Pausen liegt die Kraft. Also wirklich auch Fragen stellen und dann aushalten, dass nichts kommt. Und ich weiß noch, die längste Pause in einem Interview hat Martin Suter, der Schriftsteller, gegeben. Ich glaube, da ging es etwa 30 Sekunden, bis irgendwas gekommen ist. Und das ist dann schon lang so.
Ja,
wenn man
ja,
so
ja, ja.
Irgendwann beim Radio, beim Rundfunkradio geht die Not-CD los nach einer gewissen Zeit. Also wenn einfach Stille ist, dann kommt die Not-CD, wo sich
automatisch
irgendeine Musik
oder?
Reingrätscht, genau.
Ja.
Und das wurde dann knapp nicht eingelöst. Ich glaube, ich habe zwischendurch geräuspert und dann ging es. Aber das, ja, also das merke ich, dass da kann so viel entstehen. Und das wird dann eben nicht als, da ist jemand uninformiert wahrgenommen. Also das ist ja so die Angst, oder, dass man als Moderatorin überfordert ist und gerade nicht weiß, dass es so wahrgenommen wird. Sondern es wird wahrgenommen als, da kann jemand atmen und denken beim Sprechen.
Da kann ich mitgehen, weil also für mich haben die Pausen verschiedene Facetten. Also das eine ist wirklich Achtsamkeit mal sacken lassen. Es gibt ja so schnelles Denken, langsames Denken und so. Und das hilft auch aus aus meiner Sicht aus Mustern auszusteigen, aus so Rhythmissen, also was du ja auch beschrieben hast, ne, Journalismus, immer auf der Hut sein, immer parat sein, immer eine Antwort haben. Wenn ich die Pause mache, dann durchbreche ich ja schon dieses Muster. Und es kann auch aus meiner Sicht auch Wertschätzung sein, indem ich Zeit mitnehme, den anderen wirklich zu verstehen, indem ich es bei mir sacken lasse, aber und umgekehrt dem anderen auch die Zeit gebe, seine Gedanken oder zu sortieren und seine Gefühle, Bedürfnisse, Emotionen wahrzunehmen, weil wenn wir so schnell sind, wollen wir das dann wahrnehmen.
Mhm. Ja. Aber natürlich ist es immer auch eine Frage des Settings. Also es würde mich jetzt interessieren, oder wenn du mit deinem empathischen Zuhören durchs Leben gehst.
Ja.
So, da merke ich jetzt, das nehme ich ja wahr, also das besteht so daraus, du rekapitulierst, was du gehört hast, du artikulierst, was du verstanden hast, du gibst es zurück und schaust, habe ich das wirklich richtig verstanden? So. Das ist ein Instrument, das ist eine Technik. Auch eine Art von Zuhören. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ja auch dann manchmal, dass man damit anecken kann. Oder wählst du ganz bewusst aus, so jetzt an der Supermarktkasse, wenn mir jemand was sagt, dann ist vielleicht jetzt nicht der Zeitpunkt, um zu rekapitulieren und zurückzuspiegeln. Oder wie machst du das? Wo ziehst du die Grenzen?
Ja. Das könnte jetzt eine eigene Folge werden. Ich differenziere ein bisschen dabei. Also es gibt verschiedene Arten des Zuhörens. Ja, ich kann schweigend zuhören, brummend. Ich schwinge einfach nur mit. Das ist wahrscheinlich das, was ich am ehesten machen würde an einer Supermarktkasse. Wenn ich mitbekomme, dass zum Beispiel beim Bäcker die Bäckereiverkäuferin gerade voll gestresst ist, dann sage ich auch mal so, ist gerade viel und dynamisch. Da versuche ich einfach wahrzunehmen, ohne dass ich dir in Anspruch habe, dass eine Antwort kommt. Ich habe die Erfahrung gemacht, allein das, dass es ausgesprochen wird und die, wenn sie es mitbekommen, das Gefühl, oh, ich werde gesehen. Ja, das Entscheidende ist halt, dass ich aus der Haltung komme, ich bewerte das nicht. Bei mir geht es beim Zuhören immer darum, sicherzustellen, was habe ich von dir verstanden? Meinst du das so, wie ich es verstanden habe? Und dann kann ich teilen, wie es mir, was das mit mir macht, wenn ich das höre. Es kommt auf den Kontext insofern an, wenn du einen Rahmen hast, wo irgendwie der Prozess klar ist, oder andersrum, ich sage immer, wann reden wir wo, worüber und wie und was. Und an der Supermarktkasse ist jetzt nicht per se der Ort, wo wir gesellschaftlich vereinbart haben, da unterhalten wir uns jetzt lange, weil dann werden die hinter uns unruhig. Und der Chef sagt auch, du musst hier schneller durchziehen, ja. Es können aber Situationen entstehen. Ja, und also mal ein anderes Beispiel zum Zuhören. Ich weiß, dass es jetzt hier in der Region einen Apothekenbetreiber gibt, der sagt, es kommen so viele ältere Leute hier hin, die wollen, Anführungsstriche, verwickeln unsere Mitarbeiter an der Theke, die Apotheker, in Gespräche, weil sie gehört werden möchten. Und eigentlich wäre es jetzt gut, wenn wir vor die Apotheke eine Bank setzen und es Ehrenamtliche gibt, die sich dorthin setzen und zuhören. Also überlegt da jemanden, wie er, wenn er den, wo er den Bedarf sieht, wie er den Kontext und Frame baut. Weil ich glaube, das ist, macht einen Unterschied, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden. Im Alltag machen wir das oft nicht. So. Ich achte schon darauf, dass ich mich bewusst entscheide. Manchmal passiert es so, aber so. Ja. Weil so, dann, was macht einen qualitativen Unterschied für mich?
Kannst du noch Smalltalken?
ich glaube ja, aber die Frage ist gut. Ich mache es nicht mehr so viel, weil ich stelle mir jetzt gerade die Frage, zu welchem Zweck mache ich Smalltalk? Ich mache, glaube ich, Smalltalk, wenn ich einfach locker gelassen entspannt sein will, weil das impliziert ja jetzt eigentlich, wenn ich Präsenz im Patch tue, dass es sehr anstrengend ist. Und ich würde sagen, wenn ich es trainiere, am Anfang ist es anstrengend, bis es etwas Normales wird. Ich habe eher manchmal eine andere Frage von meinem Gegenüber, die ich schwieriger finde. Dann heißt es immer, jetzt antwortest du wieder so professionell, aus deiner Profession heraus. Und dann sage ich, nee, das ist für mich schon normal, dass ich so rede. Und dann merke ich, ich rede schon anders. Oder reagiere anders. Ich automatisch benenne ich Gefühle oder Bedürfnisse, weil ich darauf achte in meiner Präsenz und Ausrichtung. Und warum mache ich das? Weil ich merke, es macht einen Unterschied. Es sei denn, die Leute sind auf einmal irritiert, weil es so anders ist. Und dann sage ich, also dann sagen die Menschen gerne, red doch mal normal. Dann sage ich, nee, ich habe mich entschieden, natürlich zu sprechen.
Ja, spannend, ja. Ja.
Genau. Aber wie geht's dir denn, wenn du so viel über die Jahre zuhörst?
Mit dem Smalltalk?
Ja, und überhaupt, was sind deine Erfahrungen wenn du den
Ja.
Menschen zuhörst?
Also meine eben jetzt gerade mit dem Smalltalk finde ich schon noch interessant, weil ich dann schnell merke, dass es so, ja, ganz schnell so tief runter, also so Stufen runter geht. Also irgendwie, eigentlich beginnt es als Smalltalk und nach zwei Fragen ist man irgendwie
Ja.
dort, wo es weh tut, quasi.
Ja,
Oder
ja.
dort, wo es tief wird. Und manchmal denke ich dann so, ah, oh, jetzt bin ich schon wieder beim Thema Sterben und Tod. So. Aber andererseits gehe ich da eben auch tatsächlich in Resonanz. Und das andere
Ja.
ist so was, ah, ja,
Also
also,
wir können ja
ja.
mal ruhig in die Bewertung gehen. Also mir ist es dann schnell, es soll nicht abschätzend sein, aber oder, also es wäre jetzt der Mangel. Mir ist es dann sehr schnell flach, ja, im Smalltalk. Und die Fülle ist, weil ich glaube, es hat für beide was, ne? Ich glaube, Smalltalk ist so, jetzt gibt es bestimmt Leute, die können erklären, wofür Smalltalk und so weiter wertvoll ist, aber mir geht es ja um die Verbindung, um das gegenseitige Verstehen. Und das macht für mich gesellschaftlich oder im 1:1 einen qualitativen Unterschied. Und ich glaube, dass wir als Individuum schon sehr disconnected sind von uns zu uns selber, dass wir oft uns selber nicht mehr spüren können, die Verbindung können. Und wie können wir es wieder lernen durch die Unterstützung eines Gegenübers? Und deswegen mache ich das, was ich mache. Wenn wir das nämlich machen, verändert sich die Qualität im Miteinander. Also das ist mein Motiv. Und dann merke ich, ich möchte. Es hat auch seine Begründung, aber deswegen merke ich, dass ich ganz schnell in diese tieferen Gespräche gehe, weil mir das zu wertvoll ist. Also ich möchte keine Zeit verlieren. Also Anführungsstriche ist es Zeit verlieren, aber du weißt, glaube ich, wie ich meine, oder?
Also ich kann mir vorstellen, oder ich erlebe so, dass das einfach ein erfüllendes Gefühl da ist, wenn solche Gespräche stattfinden.
Ja.
So. Aber warum ich das so erfüllt, das wäre vielleicht auch mal noch spannend
Also die
rauszufinden.
Frage ist ja dann, warum mache ich das? Also ich glaube, wir haben immer einen Anteil, dass wir das aus eigenen Bedürfnissen machen, ja. Aber deswegen nennt sich ja auch Empathie Schenker, weil ich schenke auch bewusst und das Annehmen von den Menschen ist ja auch schon cool. Und wenn es dann für beide Seiten Bedürfnisse erfüllt, dann ist es ja ein Win-Win.
Genau, im besten Fall gegenseitig.
Genau. Also das ist ja das, was ich dann finde. Also Empathie schenken kann extrem aussaugend sein. Es kann aber auch extrem gegenseitig aufladend sein, wie so ein Elektromotor, der beim Bremsen sich auflädt. Dann schenke ich etwas und es wird mehr. Genau, also es gibt dann manchmal eine Art von Erschöpftheit, aber trotzdem Aufgeladenheit.
Ja, aber hat nicht auch die Erschöpfung damit zu tun, wie bewusst ein Gegenüber erzählt oder wem es erzählt? Also ich erinnere mich an unzählige Abende mit Männern, Dates.
Ach so,
Und diese Männer erzählen einen Abend lang nur von sich.
ja.
Und sie erzählen und erzählen und erzählen und erzählen. Ich glaube, es spielt keine Rolle, ob jetzt ich da sitze oder Susanne oder
Ja.
Miriam oder wer auch immer.
Ja.
Und so dieses ungefilterte drauf los erzählen, ohne das Gegenüber tatsächlich wahrzunehmen.
Oh, ja.
Das finde ich, das löst was Erschöpfendes in mir aus.
Ja.
Also wenn ich merke, da ist eben keine Verbindung,
Ja.
nicht wirklich so,
Ja.
sondern
Dann bin ich ja entweder erschöpft, weil ich vollgeladen werde, oder ich bin erschöpft, weil ich ausgesogen werde. Ne?
genau.
Ja, und das ist ja dann dieses, ne, wie komme ich in diesen Mood, in diese Frequenzkalibrierung, könnte man fast sagen, um das im technischen Bild zu beschreiben, dass es miteinander schwingt, ne, und so ein Hin und Her ist. Ja. Also, was meine Erfahrung ist, was da so ein Unterbrecher ist, indem ich dann sage, möchtest du mir hören, wie es mir gerade geht, wenn ich so zuhöre? Oder wenn ich dann frage, wenn du mir so erzählst, wie geht es dir denn gerade damit? Also, das ist so, ist irritiert erstmal, weil die
Ja,
meisten
ist
Leute, die dann
klein.
ja viel reden, spüren sich ja selber nicht mehr. Genau.
Ja.
Ja. Aber das, ich finde es gerade spannend, wie jetzt unser Gespräch sich so driftet, ne? Ist so, also ich habe mich jetzt einfach drauf eingelassen. Sonst, ich achte halt immer darauf, dass ich sehr in der Präsenz bin und in der Folge gucke ich dann, wo geht's hin? Und jetzt ist es ja so, weil du ja auch in einer ähnlichen Rolle bist oder auch warst oder dein ganzes Berufsleben, ist es für mich gerade halt sehr spannend, so mit dir zu reden, weil du die Rolle des Zuhörers oder der Zuhörerin kennst und darüber in den Erfahrungsaustausch gehen. Das verändert gerade.
Was ich spannend finde, also das finde ich auch, so dieses eben zu merken, was passiert, wenn sich zwei Menschen gegenüber sind, so wie jetzt du und ich.
Ja.
Was ich aber auch ganz spannend finde, was passiert, wenn du kein direktes Gegenüber hast, aber trotzdem weiß es, hört dir wer zu.
Ach so, ja, wie im Radio.
Also, wie beim Radio, aber noch viel mehr, zum Beispiel, ich habe eine WhatsApp-Freundin. Meine beste Freundin, wir kommunizieren nur via WhatsApp und nur via Sprachnachricht. Also es gibt nie die Situation, dass wir miteinander eins zu eins telefonieren.
Also asynchron.
Asynchron. Aber sie weiß, ich bin jederzeit Zeugin von all dem, was sie mir erzählen will. So. Und wie erzählt man, wenn man weiß, das Gegenüber ist in dem Moment, wo es das abhört, extrem präsent, aber jetzt gerade nicht da? Das finde ich spannend. Oder ich habe einen Podcast, der heißt My Last Goodbye. Und dort stelle ich 12 Fragen zur eigenen Beerdigung. Und diese 12 Fragen sind standardisierte Fragen, immer dieselben Fragen. Und die kann jeder, jede, die oder der will, beantworten mit einer Sprachmessage und mir dann schicken und wird so Teil des Podcasts. Aber ich stelle diese Fragen nicht direkt. Also es gibt keine Resonanz von mir auf die Antworten, die gegeben werden. Und sogar in diesem Setting kann extrem viel Raum entstehen für das Gegenüber. Und das finde ich eben auch interessant. Also es braucht nicht mal jemand, der da sitzt und sagt, ja, aha, sondern schon nur das Angebot, erzählen zu können, eingeladen sein zum Erzählen, schon das macht was mit den Menschen.
Ich habe noch eine Nachfrage dazu. Also das, was du ja herausgehoben ist, dass es was macht. Ich habe die Erlaubnis, ich darf, ich habe die Einladung, dass ich von mir und meiner Sichtweise erzählen darf. Einhergehend wahrscheinlich mit der Sicherheit, es wird nicht bewertet und es ist okay, so wie du dich zeigst. Und jetzt kommt meine Frage, und spielt es dann noch eine Rolle, dass sie dann aber auch wissen, es hört sich jemand an, oder ist das unabhängig davon? Weil ich glaube, das macht auch etwas, wenn ich weiß, ich erzähle und ich weiß auch, ich werde gehört.
Ja, ich glaube, spielt eine große Rolle. Also so dieses da gehört werden, wissen, das hat jetzt irgendwie was Verbindliches. Und ebenso das Zeugin, Zeuge, Zeugen finden. Also ja, ich finde irgendwie zum Teil Zeugen finden für Gedanken, für Taten, die man gemacht hat, für Gefühle, die man hat, dass das so eine Validität bekommt, noch durch jemand anderen als man selbst. Was ich eben jetzt gerade bei diesen 12 Fragen so spannend finde, eigentlich, wenn die Menschen diese Fragen beantworten, dann ist das ja getarnt als Dialog, weil es ein eingefädelter Dialog, ich stelle Fragen, etwas kommt zurück. Es ist ein getarnter Dialog, aber eigentlich ist es ein Monolog in dem Moment, wo man sich die Fragen selbst stellt.
Selbstreflexion quasi.
Selbstreflexion. Und das finde ich so spannend. Also so die Einladung zum Monolog, der eigentlich als Dialog angezettelt ist. Ja.
Haben wir die nächste Dimension, ne, vom Zuhören, gehört werden, nämlich spreche ich im Monolog, bin ich im Dialog, synchron, asynchron, und was macht das mit uns, ne? Jetzt merke ich, ist so ein Moment für eine Pause bei mir, weil ich gerade nachspüre. Ich habe nämlich gemerkt, als ich nochmal wiederholt habe, über welche Themen wir so reden, dass in mir eine Berührtheit hochkam. Und da habe ich mir die Frage gestellt, okay, warum bin ich gerade berührt? Ich vermute, das hängt mit der mit dem Gefühl der Bedeutung für mich, was, also wenn ich das so sachlich wiederhole, was ich glaube, welche Bedeutung das Zuhören hat und sprechen dürfen, gehört werden. Also das ist ja, also wenn du deine Stimme nicht erheben darfst oder nicht sagen kannst, was dich bewegt, dann ist es ja wie, keine Ahnung, amputiert kommt mir als Wort, ne, dass man einem etwas abschneidet von
Beschnitten, ja.
beschnitten sein. Und ich glaube, die Bewegtheit kam gerade, weil mir klar wurde, boah, und wie oft machen wir das eigentlich im Alltag, in unseren gesellschaftlichen Debatten, in allem, immer lauter und gegenseitig wird beschnitten, also mit der verbalen Aggression. Und was mich dann betroffen macht, ist, dass ich dann, wenn man dafür sensibilisiert ist, einfach sehen kann, wie das so in den wegdriftet. Ne? Und wenn ich sage, meine Güte, das ist dann so mit, ich habe das Bild, wie ich dann die Hände über den Kopf zusammenschlag, Leute, merkt ihr es noch? Wir könnten auch in eine andere Richtung gehen. Ne? Ich glaube, da kam gerade meine Betroffenheit her. Ja.
Und wenn du sagst, du es ist Zeit für eine Pause,
Ja,
gehst du einen Kaffee trinken und dann.
nee, das war jetzt, nee, das war jetzt gerade, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob die Pause aufgefallen ist oder aufgefallen wäre, wenn ich sie nicht jetzt positioniert hätte. Das waren ein paar Sekunden. Also ich habe gemerkt, ich antworte nicht direkt, sondern ich habe gemerkt, wie also aus der Brust heraus irgendwas aufgestiegen ist in mir. Da habe ich mal nachgespürt, was ist das? Und da habe ich mir kurz Pause genommen. Ich habe nicht gedacht, was sage ich jetzt, wie gehe ich in Resonanz, sondern ich habe mir Pause genommen und gesagt, was kommt gerade hoch? Und so bin ich dann in unserem Gespräch jetzt dahin gegangen, dass ich gesagt habe, hey, ich mache mal kurz Pause und erzähle. Also Pause war vielleicht, ich gehe jetzt nicht auf der Sachebene weiter, sondern ich teile gerade mal, was in mir los ist.
Ich finde das so schön, also so, dass du dich so zeigst. Finde ich total schön. Sollte man, ja, eben wie du sagst, sollte man viel öfter tun.
Und was
Ja.
macht das mit dir? Also du sagst, du findest es schön. Was löst das in dir aus, wenn ich mich damit zeige? Was
Also
emotional?
Nähe,
Aha.
also das kenne ich aus anderen beruflichen Settings, wie viel da passieren kann, wenn man eben einfach sagt, wie es einem geht und nicht irgendwas zu überspielen versucht oder irgendwie so im Kopf ist, sondern einfach mal reinfühlt. Und es schafft so ganz viel Transparenz, ganz viel Nähe.
Ich habe jetzt letztens eine Folge fertig gemacht und da sagte es ein Zitat drin, wenn wir das Feuer in unserem Innen entdeckt haben, dann möchten wir das Außen nicht mehr zerstören. Ne? Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, dass, also mir scheint das eine Lösung zu sein, um wieder ins Miteinander zu kommen, also sich mit seinen Gefühlen und was in einem lebendig ist, zu zeigen, ohne jetzt das zu bewerten, dass es Schwäche ist oder, ne, oder Stärke, sondern einfach, dass es dieses, also Lebendigkeit ist. Ne, das sind die, also, ne, man wird flexibel, weicher, klarer, weniger hart und straight. Und gleichzeitig habe ich nämlich den Eindruck, die Leute, die dann so in die Härte gehen, dass sie eigentlich die Sehnsucht danach haben, sich zu spüren. Ja. Es gibt ja auch Bücher dazu und auch Vorträge. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, von einer Amerikanerin, die ja sehr viel über Verletzlichkeit gesprochen hat. Und sagt, dass Verletzlichkeit, ich finde es gerade irgendwie aber als komischen Begriff, weil für mich ist über Gefühle reden nicht Verletzlichkeit. Also wir erleben es, glaube ich, oft, wenn wir über Gefühle reden, dass wir uns verletzlich angreifbar fühlen. Aber wenn wir gut zu uns stehen mit dem, wie wir sind, dann braucht es die Sorge ja nicht unbedingt. Also ich habe Verständnis dafür, aber ich glaube, genau. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet.
Ja, also diese Verletzlichkeiten, ich habe mal so ein schönes Bild dafür mitbekommen, dass so diese zurückgehaltenen Informationen so und all die Kränkungen, die man
Ja.
nicht aufs Tapet bringt,
Ja.
alles das, was eigentlich zwischen einem ist und man
Ja.
sagt es nicht, man
Ja.
spielt drüber
Ja.
weg, dass sich das so aufstapelt, jede von diesen Kränkungen, jede Verletzung ist so ein
Ja.
Min Betonklotz.
Ja. Ja.
Und einer setzt sich auf den anderen und irgendwann ist die Mauer so hoch, dass du halt wirklich nicht mehr rüber siehst. Und
Genau.
in dem Moment, wo du eigentlich schon beginnen würdest, diese kleinsten Steine abzubauen, kann sich diese Mauer gar nicht aufbauen.
Ja.
Oder so die eine andere Metapher mit irgendeiner einer Sammelmarke, so Bonuspunkte, die man sammelt. Jede Kränkung ist ein Bonuspunkt und einer alleine ist eigentlich noch nicht schlimm, aber irgendwann hast du den ganzen
Ja,
Bogen
ja,
voll und kommst und
ja.
sagst, da hast du meinen Bogen.
Ja.
Und dann ist das Geschirr zerschlagen. So. Und das, ja, ich glaube, all diese Kommunikationsfails oder Probleme, Schwierigkeiten, sind so einzelne Punkte. Und eigentlich wäre es so gut, die aus der Welt zu schaffen, indem man sagt, hey, das hat mich jetzt irritiert, was
Genau.
du gesagt hast, oder das kommt bei mir so und so an.
Das erinnert mich mal an ein Team, in das ich gerufen wurde durch eine Kollegin, die einen Prozess moderiert hat, weil der Prozess nicht mehr funktionierte. Und dann hat sie mich für einen Tag davor geschaltet in das Team. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe einfach gefragt, was ist denn das, was ihr braucht oder wer braucht hier was? Und dann sagte eine Kollegin, die anderen nehmen mir keine Arbeit ab. Und die andere sagte, sie will ja keine Arbeit abgeben. Und eine andere sagte, ich weiß gar nicht, welchen Wert ich fürs Team habe. Ne? Und also das war alles so auf der Sachebene. Und dann kommen die ganzen, dann habe ich das aufgedröselt und gesagt, okay, ich glaube, sie brauchen Orientierung und Klarheit, welche Rolle sie im Team spielen. Dann habe ich gesagt, machen wir mal einen Realitätscheck. Und habe einfach sie eingeladen zu fragen, das Team zu fragen, welche Rolle und welche Bedeutung habe ich für das Team? Und dann hat jeder geantwortet, jede. Und das hat die dann extrem berührt zu hören, welche Bedeutung sie hat und wo sie unterstützen, warum sie wichtig ist. Sie hat sich aber nicht getraut, weil die Fähigkeiten halt nicht da sind. Also ich würde das auch schon allgemein beschreiben und nicht auf die Person festmachen, aber das sich einzugestehen und dann zu sagen, ich brauche gerade Klarheit und möchte fragen, um das zu wissen. Die Menschen kommen nicht auf die Idee, das zu fragen und bleiben dann auf der Sachebene sehr indirekt. Und das ist dann diese Magie. Und dafür ist es dann auch dieses, wo schaffen wir diese Räume, dass wir darüber reden können? Ja. Ja, das war jetzt, fand ich jetzt mal erfrischend anders für mich, ein fast so kollegialer Austausch als Zuhörer. So habe ich das jetzt. Also meine Intention ist ja als Empathieschenker, dir als Gast hier zuzuhören und zu verstehen, was dich bewegt. Und ich hatte jetzt den Eindruck, dass ich sehr viel geredet habe, mehr als ich sonst in dem Podcast rede, aber in so einen kollegialen Austausch gegangen bin.
Ja, irgendwann hat es gekippt. Ich glaube, nach etwa 15 Minuten.
Das ist früh.
Nee, gekippt im Sinn von, dann war es mehr ein Dialog. So, also das,
Genau.
genau, so.
Das ist für mich aber auch total okay. Da gibt es auch einige Episoden, wo das passiert. Das mache ich. Ich folge einfach da dem Flow, weil mir geht es ja um Augenhöhe und nicht im Sinne, dass ich jetzt dominiere. Das muss immer so sein. Und wenn ich merke, dass es sich in die Richtung entwickelt, dann lasse ich mich darauf ein. Ich werde auch gern gehört.
Was ich ganz spannend fand jetzt, so beim Zuhören mit dir sprechen, da, also ich bin ja so ein Mensch, ich lasse mich ganz schnell auch so ins, oder ich komme schnell so in den gleichen Flow oder so, lasse mich, also zum Beispiel, ich übernehme immer oft auch so Dialekte, wenn ich mit jemandem spreche. Also es ist ein, und ich habe jetzt echt ein paar Mal so gedacht, oder war so versucht, jetzt auch so in diese, in deine Zuhörhaltung reinzugehen. Und habe ich so gedacht, nee, also zuerst habe ich mir überlegt, soll ich jetzt genau gleich auf deine,
Paraphrasieren.
ja, genau, soll ich genau gleich auf deine Antworten reagieren, wie du auf meine? Dann habe ich aber gedacht, nee, so, das mache ich jetzt nicht.
Wäre
Aber das fand ich
witzig.
spannend. Ja, es wäre witzig. Also so plötzlich so die, das eben so merken, ach, das ist aber total schön eigentlich. Das gibt ein gutes Gefühl mir. So gebe ich dir das genau, möchte ich, also gebe ich dir das genug zurück, wie du mir das gibst. So, das fand ich spannend zu merken.
Möchtest du meine Resonanz hören, wenn ich mir vorstelle, das wäre so gelaufen oder so? Oder?
Ja, also ja.
Ich hätte das total okay gefunden. Weil jetzt bin ich hier zwar so in vom, sag ich mal, vom Format in der Rolle Host und gleichzeitig geht es mir auch um Augenhöhe und nicht darum, Master of Disaster zu sein. Und ich hätte mich darauf eingelassen, auf jeden Fall, weil es für mich Augenhöhe ist, weil ich nicht den Anspruch habe, ich bin hier jetzt super duper allwissender Empathieschenker. Das wäre extrem anmaßend und es wäre auch echt traurig, weil ich ja, ich bin ja nicht der Einzige. Es gibt ja auch Empathieschenkerinnen. Und andere Menschen, die diese Neigung, diese Fähigkeit entwickelt haben, das auch können machen. Und ich glaube, dass Empathie geschenkt bekommen kann jeder, tut jedem Menschen tut das gut. Und auch mir, wenn ich jetzt hier der Host bin, weil das wäre ja genauso wie die Führungskraft, die meint, ich muss nicht geführt werden, weil ich bin ja die Führungskraft.
Wer schenkt dir im Alltag diese Empathie, die du anderen schenkst?
Also ich hätte sie jetzt schnell einfach beantworten können und denke gerade drüber nach, um mal zu gucken, ob da noch was anderes kommt. Also jetzt würde ich das, glaube ich, differenziert auch wieder so sehen, dass Empathie ja auf unterschiedlichen Ebenen geschenkt werden kann. Ich glaube, es gibt wenige, die das verbal so auf dann mir schenken, wie ich es anderen verbal schenke, weil ich mich jetzt mit diesem Thema Kommunikation und Hören und Verstehen sehr lange auch beruflich beschäftige und das eine Fähigkeit habe. Aber ich glaube, es fängt halt, also rein theoretisch, wenn man darauf achtet, können das ja auch Kollegen und Kolleginnen sein, vor allem meine Partnerin, ne, im Sinne von körperlicher, nonverbaler Resonanz gesehen werden, Aufmerksamkeit wahrgenommen werden mit dem, so wie ich bin, ohne dass quasi was gesprochen werden muss. Ich glaube auch, wenn wir achtsam sind, kann uns das auch im Alltag, wenn wir in der U-Bahn sind, begegnen, wenn wir mitbekommen, wie Menschen auf uns reagieren, wahrnehmen, ohne dass wir da in die Bewertung gehen, sondern einfach nur, also kannst ja mal darauf achten, wie viele Augenkontakte in der U-Bahn entstehen. Und ich kenne ja meinen Film so nach dem Motto, guck durch die Bahn, hab Augenkontakt. Komischerweise, jetzt zeige ich mal was von mir, wenn ich dann einen Augenkontakt mit einer Frau habe, dann merke ich manchmal, oh, darfst du nicht. So eine Sozialisierung, ne? Das ist ja vielleicht, da kommt so ein Muster, vielleicht ist das ja Flirt, darf ich das überhaupt? Aber eigentlich ist das total banal, weil eigentlich ist es ja normal, wenn man in der U-Bahn sitzt, dass man die Augen sich kreuzt und man merkt den Unterschied, wenn man auf sich auf einmal für jemanden interessiert oder nicht. Und da kann ich ja trotzdem im Augenkontakt bleiben und ein Lächeln teilen als Empathie. Und das ist dann etwas, was ich in der U-Bahn, weil ich so viel ÖPNV fahre, immer wieder merke. Vielleicht ist es mein Thema, dass es mir schwerfällt, aber da gibt es eigentlich immer Momente, wo ich Empathie bekommen kann und Empathie geben, schenken kann. Anstatt so, und hey, wir dürfen jetzt nicht in Kalt, wir gucken mal auf den Boden und dürfen uns nicht anschauen. Vielleicht ist das so ein mitteleuropäisches oder deutsches Phänomen auch. Ich glaube, es gibt andere Kulturen, die würden wahrscheinlich Party machen in der U-Bahn.
Definitiv, ja.
Ne? Und so. Insofern würde ich das eher so beantworten, dass ich sage, ist mir wahrscheinlich mehr Empathie geschenkt, als ich mitbekomme. Und selbst Menschen, wo ich mich hier mal und da mal ärgere, weil ich mit dem nicht gesehen werde, was ich mir gerade wünsche, womit ich gesehen werde. Ich glaube, das gibt es oft in so Eltern-Kind-Beziehungen. Glaube ich, dass dann Eltern einem viel mehr sehen und Empathie geben, als man dann selber mitkriegt. Also, ja, kurze Antwort ist, es wird mir, glaube ich, viel Empathie geschenkt und im Grunde kann es jeder sein.
Ja. Danke für diese Einblicke.
Ja. Wer schenkt dir Empathie?
Also ganz so im Arbeitsalltag denke ich meine Hörschatzkollegin, also mit der ich diesen Verein gegründet habe und wir sind im täglichen Austausch und dort bin ich wirklich so mit allen kleinen Gedanken und Gefühlen und Unsicherheiten und Freuden super aufgehoben. Also da merke ich so, das ist gut, ja, wir gut aufgefangen. Und manchmal bin ich ganz erstaunt, wie meine Kinder empathisch sind. Neben dem, dass sie das zum Teil auch gar nicht sind oder irgendwie wilde Rabauken sind und ich zum Teil das Gefühl habe, ich komme so ein bisschen zu kurz manchmal mit meinen Bedürfnissen. Sind sie manchmal echt so in Situationen, was wirklich gut und nötig ist, sind sie sehr einfühlsam. Ja, das finde ich schön. Das fällt mir jetzt gerade so als erstes ein.
Ich merke gerade, dass ich mich darüber freue, dass du mir die Frage gestellt hast, weil mir gerade klar wird dadurch, weil ich stelle das ja jedes Mal, diese Frage. Also andersrum. Es ist ja, du hast mich ja gefragt, wer schenkt mir Empathie? Also wer, also damit hast du mich ja indirekt eingeladen, von dir gehört zu werden. Ne? Mhm. Und das ist mir gerade klar geworden mit der Frage, womit möchtest du gehört werden? Einmal von meines Podcasts mache ich das ja jedes Mal. Und dadurch konnte ich jetzt mal das Gefühl bekommen, wie sich meine Gäste fühlen. Weil ich das so sonst nicht aus dem eigenen Erleben mitbekomme, weil ich ja. Ja. Spannend. Also, das ist das, das bringt mich zu dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast, dass es halt so spannend ist, ne, dem anderen zuzuhören, in dem Fall auch sich dann auch noch drauf einzulassen, welche Erkenntnisse ich durch den anderen dann für mich gewinnen kann.
Mhm.
Ja.
Genau. Was hast du über dich gelernt? Herausgefunden? Diese eine Antwort noch, dann muss ich kochen gehen.
Ja,
Kinder kommen bald von der Schule her.
Ich sehe ja auch, ich sagte am Anfang, ja, mehr, ich will keine eine Stunde folgen und ich glaube, das könnte jetzt unendlich. Aber das ist ja die Magie von Empathie. Wenn die Verbindung einmal steht und man in eine gegenseitige Resonanz geht, dann geht es einfach unendlich und das Flourishing, das Erblühen und Potenzialentfaltung kann entstehen. Und wir machen das uns im Alltag immer so platt. Was habe ich gelernt über mich? Also heute wurde ich beschenkt, habe ich heute für mich wahrgenommen. Und ich habe deine Ausgangsthese passt gerade für mich. Durch dieses, wenn ich anderen zuhöre, erfahre ich etwas über mich so nach dem Motto. Mir wird jetzt einfach nochmal klar, eine andere Dimension von welchen Effekt, glaube ich, mein Podcast dann auf meine Gäste hat, wenn ich ihnen so zuhöre, weil ich habe ein paar von der ersten Stunde, die immer noch begeistert sind, wow, also auch Therapeuten oder Leute, die im Zuhören extrem professionell ausgebildet sind, sagen, das hat nochmal eine andere Qualität. Weil ich höre ja nicht zu, weil ich eine therapeutische Agenda habe, sondern weil ich wirklich verstehen will, Verbindung machen will, also herstellen will, für mehr Miteinander. Und eigentlich kann ich dir heute danken, weil es war für mich wie eine Reflexion meines Podcastes und ein bisschen Rollentausch und mal erleben, eine Idee davon zu bekommen, wie sich meine Gäste fühlen.
Schön, danke vielmals. Ein gegenseitiges Geschenk.
Ja, ich danke dir. Wie witzig. Tja, jetzt passt mein Standardabschluss nicht. Ich hätte jetzt gesagt.
Wie geht dir?
Naja, ich hätte gesagt, also, kann man auch machen. Also normalerweise frage ich immer, gibt es noch abschließend etwas, was du den Hörern mitgeben willst? Oder ich frage, wie war es für dich? Das wäre jetzt für mich die passende. Ich könnte mich auch fragen, wie war es für mich? Aber das hast du mich gerade gefragt. Deswegen frage ich dich jetzt. Wie war es für dich, beim Empathie-Checker zu sein? Und was möchtest du noch etwas abschließend den Hörern mitgeben?
Also ich fand es total schön, jetzt diese fast 60 Minuten sind es, 55 Minuten. Ich fühle mich dir zugewandt. Viel mehr als am Anfang. Das hat sich irgendwie jetzt so im Gespräch entwickelt. So eine Nähe, Sympathie. Also die Sympathie war schon vorher, aber einfach so dieses, so ein Angezogensein. Also vielleicht kann ich so sagen, so dieses, du bist ja da auf diesem Bildschirm und ich habe so das Gefühl, es ist so, eine Verbindung.
Ja.
So. Das fand ich total schön. Und zu merken, wie sorgsam du dieses Gespräch geführt hast, wie achtsam, dass du eben nicht mit irgendeiner Agenda da aufgetaucht bist, sondern einfach so dieses Spiegeln, Zusammenfassen, Rückmelden, weiterdrehen, weitergehen, fließen lassen. So, ja, war eine schöne Erfahrung.
Ja, dann danke ich uns mal aufs Einlassen und vielen Dank.
Danke.
Das war Episode 66, Reflexion des Zuhörens. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.